Flugtechnik, der Wissenschaftspodcast aus der Luft- und Raumfahrt. Eine Produktion der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen zu Folge 3 unserer kleinen DGLR-Podcast-Serie zum Flugzeug der Zukunft. In der letzten Folge sind wir in den technischen Teil eingestiegen und haben über Verbesserungspotenziale von Flugzeugstruktur und die Reduzierung des aerodynamischen Widerstands gesprochen. Heute schauen wir uns 3 weitere wichtige Punkte an. Mein Name ist Anna Maaßen und bei mir sind wieder Kurt Rosso und Daniel Rekzee. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im IEA-Paper wird die aktive Flugzeugkontrolle thematisiert. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Da fange ich vielleicht mal an, um von vornherein natürlich erstmal klarzustellen, bevor wir gleich sagen, was wir uns darunter vorstellen. Die Flugzeuge, die heute fliegen, die haben das. Es ist nicht mehr so, dass den Piloten vorne im Cockpit mit Seilzügen dann die Ruder entsprechend ansteuert. Die Flugzeuge heute sind aktiv kontrolliert. Neudeutsch Envelope Protection. Man kann das Flugzeug nicht einfach in Grenzbereiche oder darüber hinaus fliegen. Es gibt aktive Kontrollsysteme, die das Fliegen eben auch so sicher machen, wie es heute ist. Die Frage ist jetzt eben, was könnte die nächste Generation solcher aktiven Kontrollsysteme sein, um im Sinne dessen, was wir hier thematisieren, noch andere Potenziale zu heben. Und das ist jetzt, denke ich, das, wo wir sagen, mit diesen Technologien, das computergesteuerte Flugzeug sozusagen, da geht noch viel, viel mehr, um eben diese Potenziale in der Effizienz zu heben. Und das, ja, Kurt, wäre so der Aufhänger jetzt dafür. Ne?
Naja, aber ich würde es dann noch ein bisschen weiter treiben. Denn also bisher achtet man in der Zulassung immer noch auf natürliche Stabilität. Das ist ja immer noch eine Bedingung, ist die Frage, inwieweit man davon zumindest zum neutralen Zustand geht. Ne? Also das würde ich da schon nochmal versuchen anzubringen. Das war ja die ewige Diskussion, die ich da mit Wolfgang Engler hatte. Ne? Natürliche Stabilität geben wir nicht auf gar keinen Fall.
Aus guten Gründen, aber der technische Fortschritt kann Dinge natürlich ermöglichen. Und wir zeigen ja mit dem, was wir in den entsprechend fliegenden Produkten machen, dass es funktioniert. Ne? Aber ja, was führen wir da im Schilde, um die Effizienzen zu heben? Und da sind wir natürlich irgendwo bei, nennen wir es mal, der fortschrittlichen Lastkontrolle.
Ist das jetzt eine Technik, die wir heute schon umsetzen können? Oder gibt es noch andere Technik, die wir heute schon umsetzen könnten? Oder braucht es da völlig neue Ansätze?
Also zu einem großen Teil wird schon vieles umgesetzt. Daniel hatte das ja eben schon erwähnt. Und ob das nun die 350 ist oder die 787, da wird schon sehr viel gemacht. Es wird auch schon bei einigen Produkten durchaus etwas in Richtung Flatterkontrolle gemacht. Das heißt also, wenn man wirklich in den kritischen Geschwindigkeitsbereich kommt, dass man versucht, das wirklich aktiv zu unterdrücken. Prinzipiell ist natürlich die Frage, was geht denn sonst noch? Bisher sind zum Beispiel die Flügel ausgelegt, auf dass sie die sämtliche Lasten tragen können. Jetzt kann man sich ja überlegen, ob man nicht während des Fluges, wenn denn eine Bö auftritt, die Last so umverteilt, dass man den Flügel deutlich leichter auslegen kann. Dann verliert man aber die Möglichkeit, dass wenn dieses System ausfällt, dass der Flügel dann auch die Last tragen könnte. Also brauche ich ein System, das in Anführungsstrichen zu 100% verlässlich ist. So, das ist eine Frage der technischen Entwicklung. Wie zuverlässig werden diese Systeme? Kann ich mich zu eben 100% oder 99, ich weiß nicht wie viel Prozent drauf verlassen? Oder muss ich immer sagen, meine Struktur, unabhängig von der Funktionsweise der Systeme, muss immer alle Lasten ertragen können? Das ist eben die Frage, kann man diese Umverteilung der Lasten hinbekommen oder nicht? Und da ist noch viel Potenzial. Die Frage ist natürlich, wie viel davon kann gehoben werden als Beitrag der Systeme?
Ich glaube, was wir bekommen, ist letztendlich natürlich auch die Fähigkeit über immer weitergehende Miniaturisierung, auch von entsprechenden Sensorkonzepten der Datenübertragung davon, sozusagen die Zustandsdetektion. Wie fliege ich eigentlich? In welchem Flugzustand befinde ich mich? Und ich würde fast sagen, wie in so einem Nervensystem, das rückzukoppeln, dass das Flugzeug selbsttätig sich dann regeln kann. Wie der Vogel im Flug, der merkt, oh, jetzt wird es ein bisschen rumpelig und dann fährt er vielleicht die Flügel ein bisschen ein. Da kann man natürlich letztendlich auch von träumen, dass man eben so ein System auch an dem Flügel hat, wo er sich autonom immer auf der richtigen Seite der Grenze bewegt. Und hier ist halt die Frage, inwieweit wir da wirklich eben, und das ist dieses Thema eben nicht nur Daten erfassen, sondern eben Daten zu analysieren oder eben auch aus Daten vorherzusagen, inwieweit man da eben wirklich Systeme bekommen kann, die diese Sicherheit auch wirklich gewährleisten können, was heute noch nicht möglich ist, weil man platt gesagt nicht diesen gesamten Flügel mit flächigen Sensoren abdecken kann. Wenn man nochmal 20, 30, 50 Jahre weiterdenkt, da werden sicherlich Dinge möglich sein oder Standard sein, die wiederum das ermöglichen können. Und da, glaube ich, bekommen wir Fortschritt aus ganz anderen Disziplinen, meinetwegen aus der Miniaturisierung von irgendwelchen elektronischen Bauteilen, die uns das ermöglichen werden. Das ist quasi nicht etwas, wo aus der Aeronautik selbst heraus die Technologieentwicklung stattfindet, sondern wir Technologien bekommen, die wir in der Aeronautik dann entsprechend gewinnbringend einsetzen können für Dinge, die rein konzeptuell sicherlich schon lange in unseren Köpfen sind, die dann aber plötzlich machbar werden und die auch zuverlässig und auch, nennen wir es mal, bezahlbar machbar werden.
Wir kommen ja mehr und mehr in Richtung der Flugzeugsysteme. Also es ist dann nicht nur eine Frage der Regelung und der Elektronik und der Sensoren, sondern ganz platt gesagt eine Frage, können wir die richtigen Kräfte und Momente erzeugen? Sprich, heutzutage wird noch viel über Hydraulik gemacht. Wie viel kann man dann über Elektromotoren machen? Sind wir in der Lage, die Leistungsdichten von Elektromotoren so weit zu steigern, dass wir dann diese Lasten, über die wir eben gesprochen haben, überhaupt handhaben können? Wenn die Systementwicklung das nicht leisten kann, dann werden das weiterhin nur Zukunftsvorstellungen bleiben. Kommt man allerdings dahin, und was Daniel gerade sagte, das kommt dann auch aus völlig anderen Disziplinen und vielleicht auch aus Bereichen, die gar nichts mehr mit der Luftfahrt zu tun haben, die eben vielleicht zu solchen Elektromotoren oder was auch immer für Stellvorrichtungen kommen, die in der Lage sind, sowohl die Lasten als auch die Geschwindigkeiten bereitzustellen. Das sind alles Dinge, die wir dann brauchen, um diese aktive Flugzeugkontrolle, die dann so adaptiv funktioniert, wie Daniel das gesagt hat, dass sich das Flugzeug von selbst auf alle Bedingungen einstellt. Das muss es eben können. Es braucht dann dafür die entsprechenden Muskeln und das sind die Systeme.
Da bist du ja jetzt ja schon auf die Antriebe abgebogen. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Open Rotor, Triebwerke mit sehr hohen Nebenstromverhältnissen oder auch den Einsatz mehrerer verteilter Antriebe. Wo seht ihr da derzeit das größte Potenzial?
Also jetzt machen wir es mal erstmal ganz global. Physikalisch läuft das alles auf dasselbe Prinzip heraus. Also prinzipiell ist das Aktion, Reaktion. Man muss irgendetwas beschleunigen, um dann daraus eine Kraft zu erzeugen. Mit anderen Worten, was das Triebwerk macht, ist, es beschleunigt die umgebende Luft, um damit das Gesamtflugzeug in Gang zu setzen. Und jetzt kommt die große Schwierigkeit. Der Geschwindigkeitsunterschied sollte so gering wie möglich sein, dass man also möglichst große Luftmassen nur wenig beschleunigt. Deswegen werden eben die Triebwerke im Durchmesser immer größer. Dann haben wir die Open Rotors, die eben gar keinen Mandel mehr haben. Dann haben wir die UHBR-Triebwerke, die Triebwerke mit dem Ultra-High-Bypass-Ratios, wo man also so will einen Rotor noch ummantelt hat. Und die verteilten Antriebe, das ist im Grunde ähnlich. Da versucht man, viele Antriebe eine große Fläche zu verteilen und kommt wieder zu demselben Prinzip, möglichst viel Masse mit möglichst geringem Geschwindigkeitsunterschied zu beschleunigen. Oder eben eine ganz effiziente Sache sind Propeller, die eben, was den Vortriebswirkungsgrad angeht, deutlich überlegen sind gegenüber Turbofan-Triebwerken. Das Problem wiederum ist dann die Geschwindigkeit, die Fluggeschwindigkeit. Und jetzt sind wir wieder bei dem Systemaspekt. Wie schnell muss das Flugzeug denn sein, um effizient und auch kosteneffektiv fliegen zu können? Sprich, was für eine Transportleistung muss ich erreichen? Und davon, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, was ist denn das Erfolgversprechendste, das hängt nachher vom Einsatzzweck ab. Wenn man also doch die heutigen Fluggeschwindigkeiten weiterhin realisieren möchte, dann wird es in Richtung der Turbofan-Triebwerke mit hohem Nebenstromverhältnis gehen. Sprich, man wird einen Mantel brauchen. Wenn man geringfügig langsamer fliegen kann, weil es der Markt hergibt und vielleicht die Energieeffizienz erzwingt, dann wird man in Richtung Open Rotors gehen. Und wenn man wirklich richtig Kraftstoff sparen muss, in Anführungsstrichen, kostet es, was es wolle, dann ist das sinnvoll, sein Propellerantrieb. Nur fliegt man dann aber auch mit den doppelten Flugzeiten, was auf der Kurzstrecke wenig ausmacht. Auf der Langstrecke, ob ich 8 Stunden oder 16 Stunden im Flugzeug sitze, das ist dann schon ein Unterschied.
Und laut ist es, glaube ich, auch, oder?
Ja, laut ist es auch. Mit der Lautstärke, da kann man noch viele Dinge machen. Ich persönlich kann jetzt nicht genau sagen, wo die Grenze ist, aber mit der Lautstärke, das kann man dann auch wieder mit Schalldämmmaterialien versuchen zu kompensieren, dann wird es aber wieder schwerer. Dann sind wir wieder bei dem System und Abwägungsgedanken. Aber prinzipiell mit der Lautstärke, ich sag mal, das wird beherrschbar bleiben.
Das ist ein schönes Beispiel für Technologien, wo man sagt, okay, da haben wir was in petto, das ist, oder für Aspekte, die lösbar sein werden mit Technologien. Dieser Open Rotor, und das vielleicht noch so als Ergänzung, ist natürlich im besten Fall das Beste aus allen Welten. Das ist eher ein Propeller noch, aber eben in Geschwindigkeitsbereichen, die anders rankommen, wo man heute eben mit diesen ummantelten Triebwerken fliegt. Und insofern sieht man jetzt natürlich auch, dass für die nächsten Produktgenerationen und dann bei Airbus zusammen mit den Triebwerksherstellern dieser Open Rotor wirklich unter, nennen wir es mal, detaillierten Studien sich momentan befindet, weil es eine Option sein kann für die nächste Produktgeneration. Aber der Teufel steckt in dem Fall da im Detail, und das kann natürlich zum einen die Komplexität dieser Aggregate sein mit den großen Unbekannten. Was bedeutet das für zum Beispiel das Getriebe, was man braucht? Was bedeutet das aber nicht jetzt nur vielleicht für die Effizienz dieses Antriebes? Wie viel geht einem da im Getriebe verloren? Sondern auch, was hat man für Wartungsaufwände in diesem Getriebe? Wie lange halten die denn eigentlich? Und wir sehen, dass selbst bei sehr, nennen wir es mal, etablierten Technologien heute ein modernes Triebwerk mitnichten etwas ist, was aus dem FF beherrschbar ist. Die großen Probleme, die eben mit den modernen Triebwerken heutzutage leider eben auch existieren, die eben die Verfügbarkeit, die Betreibbarkeit bei den Airlinern schon beeinflussen. Und da hat man natürlich so ein bisschen so diesen Teufel an der Wand, wie weit traut man sich zu gehen im Sinne der Energieeffizienz mit dem, was aber erst, wenn so etwas zu tausenden Millionen Flugstunden vielleicht im Einsatz ist, man sieht, was bedeutet das denn im tagtäglichen Betrieb? Und diese Unbekannten sind natürlich wiederum auch Punkte, an denen man auch forschen muss, dass es nicht nur heißt, wie ist vielleicht die optimale Blattgeometrie, um möglichst beste Effizienz und geringsten Lärm zu erzeugen, sondern was sind die Aspekte, so ein Apparat möglichst robust, möglichst auch kostengünstig betreibbar dann an ein Produkt zu bringen, weil den Airliner vielleicht nachher interessiert, wie viel Ausfälle habe ich denn pro 1 Million Flugstunden und nicht das letzte 0,01 Promille in der Kraftstoffeffizienz. Da ist es wieder dieses klassische Abwägen, und da fehlen natürlich die Erfahrungen, weil solche Konzepte sind heute noch nicht im Betrieb. Und alles, wo man heutzutage vielleicht querlesen kann, bei Airbus wurde zum Beispiel die A400M gemacht, und es gab natürlich sehr große Erkenntnisgewinne, was das bedeutet, so große installierte Leistungen an einem offenen Rotor, wenn man so möchte, oder Propeller. Das ist ja irgendwo so an diesem Übergangsbereich auch zu sehen, dieses Flugzeug. Diese Erfahrung hat man gemacht, und die sind mitnichten trivial gewesen. Aber die Konzepte sind alt, die Machbarkeit, die Potenziale sind klar. Also selbst als Schüler habe ich schon in der Flugrevue die Demonstratoren aus den 80er Jahren in den USA gesehen, wo diese Konzepte geflogen worden sind. Aber hier ist es eben wieder ein Beispiel. Wir brauchen sehr, sehr lange, bis sie eben nicht nur prinzipiell als machbar, also ist mal physikalisch, technisch machbar, sondern produktseitig machbar dann auch, naja, bewiesen sind, sodass man eben als Hersteller dann auch entscheiden kann, das ist, naja, etabliert, valide, demonstriert genug, dass man quasi für ein nächstes Produkt in Anführungsstrichen die Firma drauf wetten kann. Und das sind Aktivitäten, die gerade laufen in der Forschungslandschaft, in der Industrie. Und es wird sich demnächst zeigen, ob diese Triebwerkskonzepte reif genug sind, eben die nächste Generation der Airbusse oder auch anderswo dann zu betreiben und die entsprechenden Effizienzen dazu generieren.
Ja, und vielleicht einer dazu noch eine Anmerkung, was Daniel sagte zu den Open Rotors. Also du meintest ja, wir sollten auch mal durchaus nicht technische Dinge bringen. Also mit den Open Rotors oder den Propellern, also da gibt es auch noch ein psychologisches Problem. Weil für viele Leute Propeller ist so altmodisch. Und die Leute sind daran gewöhnt, dass Flugzeuge eben diese, in Anführungsstrichen, normalen, sprich diese Turbofan-Triebwerke haben, die die Ummantelung haben, wo man den Propeller im Grunde gar nicht mehr sieht. Und wenn jetzt modernste Flugzeuge mit einmal so aussehen wie Flugzeuge von vor 50, 60 Jahren, muss sich eine Airline schon Gedanken machen, steigen die Kunden dann da ein? Oder denken die, dass das ist doch irgendwie altmodisch, dieses Ding? Und dann muss ich auch einen Hersteller fragen, kaufen die Airline mir dieses Flugzeug ab, auch wenn es so altmodisch aussieht? Und da muss man sich auch schon mit beschäftigen. Da sind wir wieder bei diesem ganzen Systemgedanken. Also es ist nicht so ganz simpel, in den heutigen Märkten wirklich noch große Veränderungen herbeizuführen. Und dieses Problem mit den offenen Rotoren, das habe ich schon des Öfteren mal diskutieren gehört. Man soll es nicht einfach zur Seite schieben. Ne?
Da würde ich einfach sagen, es heißt ja nicht ohne Grund Jet Set.
Wahrscheinlich, genau. Ja, ja.
Aber wenn jetzt alles gut laufen sollte, welchen Zeitrahmen seht ihr, wir sprachen von O-Rotor, wann sich das realisieren könnte?
Ich habe keinen Industriehintergrund wie Daniel, aber ich denke, das ließ sich in 10 Jahren realisieren. Denn die Technologien sind schon in den 80er Jahren erforscht. Ein großes Problem war, wir hatten es ja angesprochen, Lärm. Ich denke, das ist beherrschbar geworden. Es ist nicht weg, aber es ist beherrschbar geworden. Es ist mehr eine Frage dann der Marktakzeptanz. Geht man dieses Risiko ein?
Genau.
Okay. Schauen wir zuletzt noch auf die Flugzeugsysteme. Wie können diese zur Energieeffizienz beitragen?
Sagen wir mal so, ohne die Systeme geht es gar nicht. Das ist ja das, was ich vorhin schon hatte mit der aktiven Flugsteuerung. Also wir brauchen jetzt, wenn man so will, innerhalb des Flugzeuges die Nervenstränge und Muskeln, die uns in die Lage versetzen, genau diese Reaktionen im Flugzeug hervorzurufen, die wir dann brauchen. Und das sind die Systeme, die dazu beitragen. Und wenn das nicht möglich ist, dann sind alle diese tollen Ideen, die wir haben, relativ eingeschränkt. Klar, man kann an der Struktur noch was machen, aber die aktive Lastkontrolle geht nicht. Man kann noch was bezüglich der Fluttergrenze machen, aber wenn das nicht verlässlich kontrolliert werden kann, muss man auch davon wieder Abstand nehmen. Also ohne die Systeme machen wir uns nichts vor. Es gibt auf Englisch den schönen Ausdruck, die Enabler, die Möglichmacher. Die sind nicht diejenigen, die es nachher wirklich umsetzen, aber ohne die geht es nicht.
Ja, und das ist sicherlich der viel größere Beitrag eben für das Flugzeug der Zukunft. Natürlich kann man sagen, ist nicht vielleicht auch die Klimaanlage, kann man solche Systeme noch effizienter gestalten. Die haben natürlich auch ihren eigenen Energieverbrauch. Aber ich glaube, die viel größeren Potenziale sind eben in den Neudeutsch Enabling Functions dieser Systeme zu sehen, dass eben moderne Flugsystemtechnik diese ganzen Funktionen ermöglicht, die wir brauchen, um eben diese Effizienzen zu generieren.
Naja, um da vielleicht nochmal so eine Zahl in den Raum zu schmeißen. Also der Energieverbrauch der Systeme ist so Größenordnung zwischen 3 und 5%. Wenn wir das halbieren, okay. Aber nochmal, ohne die Systeme, die Fähigkeiten, die wir brauchen, wenn die nicht kommen, dann können wir uns die 50% nicht mehr so umsetzen. Vielleicht bleiben dann, wenn es gut geht, 30% übrig.
Jetzt haben wir viel über die einzelnen technischen Möglichkeiten geredet und wie sie sich auf das Flugzeug und die Energieeffizienz auswirken. In der nächsten Folge schauen wir uns die Flugzeugkonfiguration genauer an und stellen uns der Frage, wie die Flugzeuge in 30 Jahren vermutlich aussehen werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.